Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Am Donnerstag vor Ostern schauen wir auf ein Thema, das, da würde ich fast jede Wette halten, Sie ganz sicher in diesem Jahr auch schon mal beschäftigt hat, nämlich die Frage, beiße ich jetzt in dieses Stück Schokolade hinein oder tue ich das nicht? Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen. Irgendwo zwischen 6, 7, 8 Kilo pro Kopf pro Jahr an Schokoladenverbrauch in Deutschland, wenn man sehr, sehr konservativ rechnet. Ich habe Fachleute hier im Studio, die haben mir eben schon gesagt, na, es wird wohl eher bei 10 liegen. Und wenn man den Aufstrich, den Schokoladenaufstrich zum Beispiel fürs Brötchen noch mit dazu zählt, dann könnten es auch 12 Kilo werden oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, wir alle in Deutschland essen viel Schokolade. Etliches, das wir in uns reinfuttern, hat ja auch einen gewissen Suchtfaktor. Und wir wollen heute die Sendung nutzen, um mal auf die Qualitätsfrage zu schauen bei der Schokolade, um auf die Preise zu schauen, um zu schauen, was es mit Schokolade und Kakaobohnen auf sich hat und was es damit auf sich hat, wenn zum Beispiel das Statistische Bundesamt vorgestern meldet, dass der Preis für Kakaobohnen einen neuen Höchststand erreicht hat. Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Qualität, Anbaubedingungen, Nachhaltigkeit, faire Handelsbeziehungen, alles das hat Einfluss auf den Preis. Und wir wollen dazu Ihre Fragen beantworten und Ihre Geschichten hören. Melden Sie sich gerne und rufen Sie bei uns an. Der Schokoladenmarktplatz im Deutschlandfunk. Ich freue mich auf Ihre Anrufe, ich freue mich auf Ihre Geschichten, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Fragen. Bin nicht alleine. Wir haben eine Gruppe von Fachleuten zusammenbekommen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema Schokolade und auf den Schokoladenmarkt schauen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Jana Fischer. Sie ist Referentin bei der Verbraucherzentrale in Hamburg, kümmert sich dort um Lebensmittel. Guten Tag, Frau Fischer.
Guten Morgen.
Mit dabei hier im Studio ist Hichem Ferjani, er ist Gründer des Unternehmens Schokodealer in Bonn, eine Firma, die sich mit hochwertigen Schokoladen beschäftigt. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Guten Morgen.
Und mit dabei Friedel Hütz-Adams, ebenfalls aus Bonn, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Südwind-Institut und er kümmert sich dort um den ganzen Handelsmarkt rund um die Kakaobohne und um die Schokolade und zwar weltweit und schaut sich das aus wissenschaftlicher Forscherperspektive an. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Fischer, ich habe gesagt, Sie sind bei der Verbraucherzentrale Hamburg, kümmern sich dort um Fragen von Lebensmitteln. Wie groß ist das Thema Schokolade denn in Ihrem Arbeitsalltag und vielleicht auch im Privaten?
Also derzeit ist das Thema Schokolade natürlich wieder etwas größer, weil kurz vor Ostern kaufen natürlich viele Leute Schokoladenprodukte ein und da stellt sich dann natürlich die Frage, was kaufe ich da eigentlich? Und auch insgesamt merkt man, dass das Thema Schokolade Verbraucherinnen und Verbraucher bewegt, weil Anfang des Jahres, als wir die Mogelpackung des Jahres gewählt haben, da war ein Kandidat eine Schokolade, da ging es aber weniger um den Schokoladenanteil, sondern mehr um den Marzipananteil. Der ist dann nämlich gesunken und der Preis gestiegen.
Das ist auch das größte Thema tatsächlich, dass man nicht das bekommt, was draufsteht oder wo der Eindruck erweckt wird, dass man es bekommt.
Genau, also Schokolade ist ja ein Produkt, was häufig als was Besonderes präsentiert wird. Also viele Schokoladen stellen sich ja da als ein kleines Luxusprodukt, als das sollte man Schokolade vielleicht auch ansehen. Und da wird eben häufig auch gearbeitet mit großen Packungen, in denen dann nur eine sehr dünne Tafel drin ist. Oder im Fall von dem Mogelpackungskandidat, von dem ich eben gesprochen habe, wurde die Tafel in die Länge gezogen. Das heißt, von vorne betrachtet sah die Packung plötzlich größer aus, aber die Schokolade selbst, die drin war, wurde so viel flacher, dass man weniger Schokolade in einer größeren Packung bekam. Und das ist natürlich sehr enttäuschend.
Herr Hütz-Adams, Sie schauen auf den Schokoladenmarkt, habe ich gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht. Nehmen Sie solche Aspekte auch mit in Ihre Forschungen rein oder gucken Sie eher ganz am Anfang der Liefer- und Handels- und Produktionskette?
Also bei uns liegt der Schwerpunkt schon auf Menschenrechtsfragen in den Lieferketten und wie der Markt aufgebaut ist. Und es war tatsächlich so, dass wir 2009 die erste Studie zu Kakao gemacht haben, wo es um die Frage ging, wie viel Kinderarbeit steckt eigentlich in jeder Tafel Schokolade, in jedem Kakaoprodukt, was wir hier essen. Und da auch ein Schwerpunkt auf Westafrika. Und in der Zeit seitdem kamen halt etliche Studien dazu, wo es dann auch darum ging, wie gut sind eigentlich die Nachhaltigkeitsprogramme der Unternehmen, warum ändert sich vor Ort so wenig. Wer verdient eigentlich wie viel an der Tafel Schokolade? Und da spielen natürlich die Verpackungen und die Frage, warum es immer noch so ist, dass in vielen Schokoladentafeln mehr Geld für Marketing als für Kakao drinsteckt, spielt natürlich auch eine Rolle.
Jetzt haben Sie das Thema Nachhaltigkeit gerade angesprochen. Ist das tatsächlich ein Thema, was größer wird, auch auf dem Schokoladenmarkt?
Naja, vor 15 Jahren haben die meisten Unternehmen noch auf Fragebögen, die wir denen geschickt haben, gesagt, sie seien für die Zustände in den Anbaugebieten überhaupt nicht zuständig, weil sie in den Häfen kaufen und sie wüssten nichts über Kinderarbeit. Also das war wirklich eine weit verbreitete Antwort. Mittlerweile haben wir in Deutschland aber auch eine Gesetzgebung seit letztem Jahr mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo Unternehmen schauen müssen, habe ich ein menschenrechtliches Risiko in der Kette. Und die letzte Studie für die beiden Hauptanbauländer Elfenbeinküste und Ghana besagte, dass in beiden Ländern jeweils 800.000 Kinder Kakao ernten. Und von daher, ja, es ist weit nach oben gerückt bei den Unternehmen, weil sie die Probleme jetzt über 20 Jahre, obwohl sie bekannt sind, nicht angegangen sind und jetzt steigt der Druck.
Herr Fajani, ich hatte eben gesagt, Sie sind engagiert im Bereich des Edelkakaos. Das ist nicht die Massenware, sondern genau, tatsächlich eher das obere Preis- und Qualitätssegment. Wie groß ist dieses Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen?
Das ist tatsächlich das oberste Kriterium. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, wo der Kakao stammt. Wir sind da auch sehr transparent. Wir wissen, welche Kooperativen dahinter stecken, welche Bauern dahinter stecken. Wir haben tatsächlich auch Single Plantation Schokoladen. Das heißt, die Kakaobohnen stammen von einer einzigen Plantage ab. Und wir können auch direkt auch nennen, welche Preise genannt werden. Und unsere Bauern tatsächlich können auch ihre Kinder zur Uni schicken. Und das, da haben wir auch einige Infos zur Hand, falls die Verbraucher das interessiert natürlich.
Klar. Fragen das die Verbraucher auch nach? Melden die sich bei Ihnen, schreiben eine Mail und sagen, hören Sie mal, wie sieht das denn aus bei Ihnen?
Definitiv, ja. Also ich denke aber, das ist ein großer Punkt bei den Endverbrauchern, dass die halt nachschauen und fragen, auch wissen wollen, woher der Kakao stammt. Und wir arbeiten ja mit Spezialitäten-Kakao, es ist kein Massenkonsum, also da geht es auch um den Preis und der kommt auch beim Bauern an.
Jetzt haben wir gerade schon ein paar Aspekte gehört, die mit Schokolade zu tun haben. Es ging um den Preis, es ging um Qualität, auch die Ausgangsqualität der Kakaobohne, die genutzt wird. Es ging aber auch um Verpackungen. Und meine Kollegin Antonia Vosnacke hat mit einem Endverbraucher gesprochen und hat sich erzählen lassen, nach welchen Aspekten er seinen Schokoladenkauf gestaltet.
Hans-Jörg Berg aus Solingen greift für süßen Genuss am liebsten auf eine Tafel Schokolade zurück. Die Liebe zu der aromatischen Leckerei aus der Kakaobohne hat sich bei ihm schon in der Kindheit gefestigt.
Schokolade ist absolut meine liebste Süßigkeit, weil ich schon als kleiner Junge immer, wenn wir zu meiner Großmutter fuhren, eine leckere Tafel Schokolade bekommen habe. Von einer ganz alten Marke, die es heute leider nicht mehr gibt.
Auch wenn es diese Lieblingsmarke aus seiner Kindheit nicht mehr gibt, so offenbart sich inmitten des Supermarkttrubels eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Bunte Verpackungen, manche verziert mit goldenen Akzenten, suggerieren eine unvergleichliche Edelheit. Andere wiederum ziehen die Aufmerksamkeit durch ihre ausgefallene Geschmacksvariation auf sich.
Wenn ich heute in den Supermarkt komme, wundere ich mich immer über diese Inflation von verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit Pepperoni, Crisp oder sonst irgendetwas. Da bin ich also wirklich noch oldschool und mag lieber die klassischen Sorten. Vollmilch, Vollmilchnuss. Allerdings auch gerne so Kaffeesahne. Das ist auch immer eine schöne Abwechslung in der Geschmacksverbindung zwischen Kaffee und Schokolade.
Neben diesen Aspekten gibt es auch Gütesiegel, die dem Verbraucher bestimmte Qualitätsmerkmale nahebringen sollen. Dies kann etwa die Herkunft und Nachhaltigkeit der Ressourcen betreffen. Aber es kann auch ein Hinweis auf Gesundheitsaspekte sein. Etwa, dass das Produkt bestimmte ernährungsphysiologische Anforderungen erfüllt. Aber ein Gütesiegel allein reicht nicht unbedingt aus, um Hans-Jörg Berg vom Kauf zu überzeugen.
Das ist mir schon wichtig. Allerdings sind einige Schokoladen mit Gütesiegel, speziell aus einem Bioladen, oftmals gar nicht lecker. Und der Geschmack ist für mich halt eben, glaube ich, das Wichtigste an einer Schokolade.
Letztlich ist die Entscheidung für den Kauf einer Schokolade ein komplexes Zusammenspiel in einem Meer aus süßen Verlockungen, an das jeder Schokoladenkonnoisseur unterschiedliche Ansprüche hat. Und für diejenigen, die sich von diesen Verlockungen vielleicht ein bisschen zu oft verführen lassen, hat Hans-Jörg Berg noch einen Tipp.
In letzter Zeit kaufe ich auch gerne Schokoladen in kleineren Verpackungsgrößen, weil ich habe immer das Problem, wenn ich eine Schokolade aufmache, muss ich sie auch aufessen. Da ist es dann oftmals besser, wenn nur 40 Gramm in dieser Packung sind.
Antonia Vosnacker hat uns Herrn Berg vorgestellt und seine Überlegungen beim Schokoladenkauf. Fangen wir mal sozusagen ganz bei den Basics an, Frau Fischer. Wenn ich jetzt vor dem Schokoladenregal stehe oder Herr Berg vorm Schokoladenregal steht, was findet er denn so auf der Packung, was ihm die Entscheidung für oder gegen eine Tafel möglicherweise erleichtern oder erklären könnte?
Also ich denke, was sehr offensichtlich ist, ist natürlich immer die Geschmacksrichtung. Da gibt es wenig zu erklären und Klar. Das ist immer sehr groß.
Das ist auch sehr subjektiv, von, ne?
Ganz genau. Da kann wirklich jeder einfach das entscheiden, was er möchte. Bisschen spannender und mehr so, dass man sich an Fakten orientieren kann, sind bestimmte Siegel. Und da gibt es allen voran aus dem Bereich Nachhaltigkeit das Fairtrade-Siegel und verschiedene Bio-Siegel. Fairtrade steht in dem Fall für bessere Arbeitsbedingungen und Bio steht für einen ökologischeren Anbau, also weniger Einsatz von synthetischen Pestiziden oder eben umweltschonendere Anbaumethoden. Und da sollte man sich tatsächlich auf konkrete Siegel verlassen und nicht auf Versprechen, die relativ schwammig und groß sind, so etwas wie natürlich. Das ist ein Begriff, der häufig auf Produkten draufsteht, der irgendwie schön klingt, der aber nicht viel bedeutet, während Bio klar gesetzlich definiert ist und da weiß man sozusagen wirklich, was drin ist.
Ist denn der Begriff Nachhaltigkeit oder nachhaltig auch geschützt?
Nein, leider nicht. Das ist ein so großer Begriff, dass da so viel drunter fällt, dass es eben keine klare gesetzliche Regulierung bisher gibt, was genau nachhaltig bedeuten muss. Und insofern ist auch das ein Begriff, der bisher eher schwammig ist und häufig eher schön klingt, aber nicht viel dahinter steckt, wenn es auf einem Produkt steht.
Herr Fajani, was halten Sie von diesen Siegeln?
Also ich bin kein großer Fan von diesen Siegeln, um ehrlich zu sein. Also Fairtrade ist natürlich ein Marketing-Tool. Sie können auch Kakao aus Kinderarbeit verarbeiten mit dem Siegel. Das heißt, Sie müssen einfach nur einen Bonus zahlen zum Weltmarktpreis. Das heißt, pro Tonne Kakao zahlen Sie dann 250 Euro Bonus zum Weltmarktpreis. Das ist wirklich nicht nachhaltig. Und wie schon gesagt, sie können tatsächlich immer noch Kakao verarbeiten aus Kinderarbeit. Und das ist bei unseren Schokoladen nicht der Fall. Tatsächlich, wir wissen genau, wo der Kakao stammt. Und Fairtrade ist vielleicht, sollte Fairtrade noch einen Schritt weiter gehen, damit wirklich keine Kinderarbeit in den Produkten drin ist.
Ja, ich würde mich da in weiten Teilen anschließen. Also der Fairtrade-Standard schließt tatsächlich aus, dass Kinderarbeit stattfindet. Also Bäuerinnen und Bauern dürfen keine Kinder einsetzen. Das ist allerdings in den Gesetzen der meisten Anbauländer, aller Anbauländer verboten. Ja, also dass Kinder in einem Maße arbeiten, dass es für sie schädlich ist und sie die Schule versäumen.
Das heißt, da gibt's eine Gesetzeslage, aber de facto findet andere statt.
Ja, de facto ist es so, wenn der Kakaopreis sehr niedrig ist, dann stehen die Familien unter einem massiven Druck. Und das ist auch der Unterschied zu dem Edelkakao, den Sie hier verarbeiten. Und in den letzten Jahren, wir kommen ja gleich wahrscheinlich noch auf die Preise, war der Kakaopreis sehr niedrig. Und was passiert, wenn ein Kakaopreis massiv sinkt? Das habe ich 2017 auch mal in einer Tagung gehört. Große Riesenkonferenz in der Elfenbeinküste. Die ganzen Unternehmen waren da, Regierung war da, Bauernorganisationen, Bäuerinnen waren da. Und am ersten Tag gab es einen Vortrag zum Thema Kinderrechte und am zweiten habe ich einen Vortrag über Preise gemacht und die Prognose gewagt, der Preis bleibt zu niedrig die nächsten Jahre, weil die Ernte sehr gut ist. So war es dann auch. Und dann stand eine Frau im Publikum auf und meinte, sie könne das Gerede über Kinderrechte nicht mehr hören, sie sei Kakaobäuerin. Und wenn die nächste Haupternte anfing, dann wäre ihre Wahl, die Kinder in die Schule zu schicken, einen Teil der Ernte nicht einzubringen und dann keine 3 Mahlzeiten auf den Tisch setzen zu können. Oder aber die Kinder aus der Schule rauszunehmen während der Haupternte, alles ernten zu können und die Kinder haben zu essen. Das ist die Realität bei Massenschokolade, dass über 90-95% der Ernte sind und die zu 70% aus Westafrika kommt.
Wie kann ich denn als Verbraucher oder als Verbraucherin jetzt sicherstellen, dass ich eine solche Schokolade nicht kaufe?
Also ich denke, man muss hinterfragen, also wirklich den Produzenten auch Fragen stellen. Das machen wir auch, wenn wir neue Lieferanten aufnehmen, dass wir fragen, wo wird produziert, woher stammt der Kakao. Sobald schwammige Antworten kommen, wissen wir, dass da irgendwas im Argen liegt.
Frau Fischer, aber sowas wie ein Siegel ohne Kinderarbeit, das gibt's nicht.
Siegel sind insofern eine Orientierung in eine bestimmte Richtung, aber ja, wie eben gesagt wurde, ist es eben keine klare Garantie. Und insofern, ja, ist man da als Verbraucher manchmal ein bisschen hilflos, weil man an die Informationen, die man vielleicht gerne hätte, gar nicht drankommt. Man könnte beim Hersteller nachfragen, aber auch da haben wir eben gehört, die Antworten sind da eben teilweise schwammig und damit kann man dann natürlich relativ wenig anfangen. Und es sollte auch nicht die Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern sein, dann, wenn das Produkt schon im Supermarkt steht, anzufangen zu recherchieren, was ist denn vorher passiert, sondern eigentlich wäre es ja wünschenswert, wenn man da wirklich nach dem Geschmack gehen könnte und sich darauf verlassen könnte, dass Produkte gar nicht so hergestellt werden, dass man da solche großen Bedenken haben müsste.
Hütz Adams.
Das wäre auch mein Anspruch. Ich möchte ans Regal gehen und meine Lieblingstafel kaufen, egal wie ich lecker definiere, ohne drüber nachdenken zu müssen. Ich meine, Verbraucher und Verbraucherinnen sind ja auch komplett überfordert. Wir haben Fairtrade, wir haben Bio, wir haben GEPA, Rapunzel Hand in Hand. Dazu haben wir noch die ganzen eigenen Programme, Schokoplan, Schokolife, also so etliche Unternehmen haben eigene Programme. Ich stehe als Verbraucher, Verbraucherinnen davor, ja, und ich mache das ja hauptamtlich. Und ich weiß über die meisten dieser Programme nicht, welche Wirkungen sie haben, weil die Unternehmen damit nicht rausrücken. Und bei Fairtrade, die waren immerhin so offen, mal eine Studie über die Cultivar zu machen, stelle ich dann fest, dass fast die Hälfte der Menschen, die zertifiziert sind, unter der absoluten Armutsgrenze leben. Ganz viele weitere noch nahe dran und nur, ich glaube, 12% waren es in der Elfenbeinküste, die zertifiziert waren, hatten ein existenzsicherndes Einkommen. Wenn Fairtrade dann sagt, wir können keine höheren Mindestpreise und keine höheren Prämien am Markt durchsetzen, weil die Unternehmen nicht bereit sind, dann noch mit uns zu arbeiten, dann zeigt sich ja, wo das Problem liegt.
Frau Fischer, würden Sie so weit gehen zu sagen, ach, dann sollen doch Verbraucherinnen und Verbraucher, denen das wichtig ist, auch wenn sie eigentlich nicht dafür verantwortlich sind, sollen sie ruhig mal den Hersteller löchern und eine Mail schicken und anrufen?
Also schaden wird es nicht.
Herr Hütz-Adams nickt jedenfalls schon.
Die Verantwortung dafür liegt offensichtlich beim Hersteller, weil der Hersteller eben ja auch auch aus der wirtschaftlichen Sicht für sich die Wahl treffen kann, wo er den Kakao einkauft und was er dafür bezahlt. Und insofern liegt da die Verantwortung. Und wenn die Hersteller die Verantwortung nicht von selbst wahrnehmen, klar, dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher sich da auch melden. Inwieweit man da eine direkte Antwort bekommt, ist die Frage. Aber klar ist das ein Weg, auf jeden Fall mitzuteilen, dass man sich das als Verbraucher wünscht.
Herr Fajani.
Also ich finde, dass man die Problematik an sich vielleicht sich anders anschauen müsste. Halt die Wurzel ist ja tatsächlich die Elfenbeinküste, Ghana, also Westafrika. Und der Preis wird ja dort reguliert vom Staat. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Bauern umgerechnet 1,65 Dollar pro Kilo bekommen für ihre Kakaobohnen. Und der aktuelle Preis liegt im Handel bei 10 Dollar pro Kilo. Und da schlagen große Firmen zu. Also aktuell können große Firmen tatsächlich teurer einkaufen. Dafür haben die das Geld. Aber es kommt nichts bei den Bauern an. Das ist die dramatische Situation, dass diese Länder reich an Ressourcen sind, aber das nicht beim Volk ankommt.
Da regt sich Widerspruch.
Ja, da würde ich widersprechen. Also die beiden Hauptanbauländer Ghana und Cote d'Ivoire haben ein System, wo sie eigentlich die Bauern vor Preisschwankungen schützen wollen. Und sie verkaufen 70-80% der Ernte Monate, bevor die Ernte anfängt. Vergangenes Jahr im Februar, März war ich in beiden Ländern und damals waren die dortigen Kakaobehörden stolz darauf, zu einem Preis von 2600, 2700 Dollar die Tonne die Ware verkauft zu haben. Sie haben nicht absehen können, dass danach dieses Klimaphänomen El Niño zuschlägt, die Ernten schlecht werden und der Preis durch die Decke geht. Das Problem ist, dass sie den Kakao verkauft hatten, bevor die Preise hochgehen und daher es in der nächsten Saison die Preiswirkungen kommen. Aber es sind auch nicht die Länder, die den Preis festsetzen, sondern der Preis wird von der Börse festgesetzt. Also wenn die ghanaische Regierung voriges Jahr im März Kakao zur Lieferung jetzt im Mai verkauft hat, dann haben die bei der Börse, haben die Unternehmen geschaut, was kostet der Kakao nächstes Jahr im Mai an der Börse und haben diesen Preis genommen. Und die Regierung gibt knapp 70% von diesem Preis an die Bauern und Bäuerinnen weiter. Der Rest ist Steuern, Transportkosten. Also sie haben auch zum Teil das einfach großes Pech gehabt.
Jetzt sehe ich schon, über den Preis müssen wir noch genauer reden und wie der dann möglicherweise auch mit dem Endpreis im Laden der Tafel Schokolade zusammenhängt. Mit Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg, mit Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut in Bonn und Hishem Ferjani, Gründer des Unternehmens Schokodealer in Bonn, schreibt sich CHOCO, falls Sie suchen. Jetzt haben wir diese Preisfrage aufgeworfen. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Wenn wir dem Statistischen Bundesamt glauben, das am Dienstag dieser Woche eine Mitteilung verschickt hat, dann zeigt sich, dass der Schokoladenzutrat, der Ausgangspreis für die Kakaobohne wahnsinnig gestiegen ist. Die Importpreise für Kakaobohnen im Januar 2024 lagen um fast 75% höher als ein Jahr zuvor. 75% Anstieg. Schlägt das, Frau Fischer, durch auf den Schokoladenpreis in Deutschland im Laden?
Ja, tatsächlich ist Schokolade im Januar dieses Jahres um über 11% teurer gewesen als im Januar vergangenes Jahres. Und das ist natürlich was Verbraucherinnen und Verbraucher auch spüren. Das liegt daran, dass der Kakaopreis gestiegen ist, aber auch der Preis von Zucker ist gestiegen. Und gemessen daran, dass sehr viele Produkte im Moment sehr teurer ist, ist das natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher belastend.
Viel verständnisvolles Nicken bei Ihnen, Herr Ferjani.
Genau, auch wollte auch noch dazu sagen, auch der Kakaobutterpreis ist gestiegen. Also das ist auch ein wichtiger Faktor. Und wir merken schon die Preissteigerung auch bei uns im Specialty-Kakao, dass wird sich tatsächlich um 25%, 25% wird der Anstieg sein in den nächsten Monaten.
Also eine Ansage, mit der man schon mal rechnen kann, auf allen Ebenen, Herr Hütz-Adams, also sowohl bei der Massenware als auch beim hochpreisigen Segment?
Ich werde da so ein bisschen vorsichtiger. Also die Preisanstiege gab es ja auch schon zu Weihnachten, wobei man dann dazu sagen muss, dass Weihnachten Produkte auf den Markt kamen, die aus dem Kakao waren aus der Zeit von vor dem Preisanstieg, nämlich aus der vorletzten, nicht aus der jetzt laufenden Ernte, sondern aus der Ernte davor. Und die beiden Hauptanbauländer, das Thema hatten wir ja eben schon mal kurz, die haben ja einen großen Teil ihrer Ernte vorab verkauft, schon letztes Frühjahr, zu einem Preis von deutlich unter $3,000 die Tonne. Wenn ich mir jetzt eine Tafel Schokolade angucke, eine Vollmilchschokolade, dann habe ich da 30 Gramm, bisschen mehr Kakaoprodukte drin, also Kakaomasse, Kakaobutter.
In der 100-Gramm-Tafel.
In der 100-Gramm-Tafel. Und da bin ich beim alten Preis bei Massenkakao, Massenschokolade, also nicht bei den Spezialitätensorten, war ich bei unter 10 Cent pro Vollmilchtafel. So, und wenn der Preis sich jetzt wirklich, wenn das an der Börse durchschlägt, was im Moment ja eher noch winzige Mengen sind, die an der Börse gehandelt werden, das Gros des Kakaos ist zu den alten Preisen eingekauft worden. Wenn das sich durchschlägt und der Preis sich wirklich verdreifachen würde, dann wäre ich von 10 auf 30 Cent pro Tafel Standard-Kakao. Das rechtfertigt Preiserhöhungen, das rechtfertigt aber nicht die Preissprünge, die wir jetzt zum Beispiel bei Osterhasen gesehen haben. Also ich bin auf die Gewinnbilanzen der großen Schokoladenkonzerne für das jetzt laufende Jahr auch mal gespannt.
Wo Sie gerade die Osterhasen ansprechen, 240 Millionen sind dieses Jahr in Deutschland produziert worden. Die Hälfte für den Inlandsmarkt, die Hälfte fürs Ausland. Hat natürlich auch schlicht mit der Jahreszeit und mit einem Marketinganlass zu tun, oder?
Also solche
Frau
Anlässe
Fischer, gerne,
wie,
ja.
Genau, solche Anlässe wie Ostern oder Weihnachten, also diese typischen Jahreszeiten, wo viel Schokolade gekauft und gegessen wird, sorgen immer dafür, dass Schokolade teurer wird. Also zumindest diese Schokolade, die in den jahreszeitgebundenen Formen ist, die ist einfach teurer. Und wenn man da eben Geld sparen möchte, lohnt es sich, die Tafel Schokolade ohne den Osteraufdruck zu kaufen und dann selbst Sticker drauf zu kleben, wenn man sie verschenken möchte oder ähnliches, weil man da tatsächlich für den Aufdruck sehr viel Geld zahlt oder auch für diese osterliche Form, da steckt dann eigentlich wenig dahinter außer Marketing. Vielleicht geringfügig noch ein bisschen, dass es ein höherer Aufwand ist, so Formen, die nicht das ganze Jahr über verkauft werden, anzubieten, aber da stecken Marketingentscheidungen drin, weil eben klar ist, Verbraucherinnen und Verbraucher haben eine höhere Preisbereitschaft, wenn es darum geht, anlassgebunden was zu kaufen, aber eigentlich, wenn es nur um den Geschmack geht, lohnt sich das im Prinzip nicht.
Ja, müssen wir gleich mal noch vielleicht die Chance nutzen, ein Gerücht aufzuräumen, das immer mal wieder durch die Gegend wabert. Osterhasen aus Schokolade sind nicht eingeschmolzene Weihnachtsmänner, oder? Das wäre kaum sinnvoll machbar.
Nein, das ist tatsächlich ein Gerücht, was immer mal wieder aufkommt. Das stimmt in keiner Weise. Ich glaube, es kommt daher, dass manchmal diese flacheren Weihnachtsmänner oder Osterformen die gleiche Form haben und es wäre irgendwie lustig, wenn das der Fall wäre. Aber das ist nicht der Fall. Allein schon die ganzen Produkte zurückzuholen und dann wieder auszupacken, das wäre ein relativ großer Aufwand und insofern ist das tatsächlich ein reines Gerücht.
Damit gehen wir nach Leipzig zu Frau Köhler-Fritsch, die uns angerufen hat. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich habe zwei Fragen.
Gerne. Zwar,
ich habe vorhin in der Sendung verstanden, ich sage es ganz vorsichtig, dass das Fairtrade-Siegel auch kaufbar ist, im Sinne von, man kann einen Wert X dazu drauflegen und dann ist selbst nicht faires Produkt unter dem Fair-Siegel. Das wäre eine irre Nachricht für alle Leute, die im fairen Handel zugange sind. Dass der ja immer, Gott sei Dank, immer weiter gewachsen ist. Das ist Nummer eins.
Lassen Sie uns das mal eben abhandeln. Sie kommen gleich nochmal dran. Wer möchte, Herr Fajani?
Ja, also genau, Sie zahlen natürlich für das Zertifikat einen Bonus. Das heißt, pro Tonne Kakao sind es aktuell, meine ich, 250 Euro zum Weltmarktpreis. Und es gibt noch bestimmte Bestimmungen natürlich, woher der Kakao stammen soll. Es wurde schon eingangs gesagt, es sollte nicht aus Kinderarbeit stammen, aber dies ist sehr schwer kontrollierbar und ich würde sagen, die meisten Schokoladen beinhalten immer noch Kakao aus Kinderarbeit.
Heißt das, Frau Fischer, dass man sagen kann, das Fairtrade-Siegel ist ein Schritt in die richtige Richtung und es ist schon fairer als anderswo, aber es ist eben keine absolute Sicherheit?
Ich glaube, dieser Formulierung kann ich genau zustimmen. Es ist ein gewisser Orientierungswert, es ist eine gewisse Richtung, in die es da geht, aber diese 100%, die sind da leider nicht erreicht. Man sollte trotzdem das im Hinterkopf behalten, wenn man Schokolade einkauft, dass auch wenn es vielleicht manchmal enttäuschend ist, was hinter dem Siegel steckt, also sozusagen wie wenig, es immer noch in vielen Fällen einfach mehr ist, als wenn gar kein Siegel da ist, zumindest bei den großen Herstellern. Und deswegen ist es, ja, genau wie Sie sagen, ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben noch nicht der Schritt, der bis zum Ziel führt.
Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Also es geht auch darum, Fairtrade ist auch ein Profit-Unternehmen und kein Non-Profit-Unternehmen. Das finde ich auch ganz wichtig. Das heißt, natürlich wollen die auch mit dem Siegel Geld machen. Es gibt Alternativen wie die World Fairtrade Organization in Amsterdam. Die haben nochmal andere Aspekte, die in Betracht ziehen. Die finde ich nochmal nachhaltiger.
Frau Köhler-Fritsch.
Ja, darf ich mich da nochmal einmischen?
Aber immer.
Es geht ja gar nicht nur um die Frage von Kinderarbeit, sondern es geht ja auch darum, dass die Produzenten einen gerechten Lohn bekommen. Ich meine, das, was ja auch schon in der Sendung vorkam, ist, dass die davon überhaupt nicht leben können, von dem, was sie da bearbeiten und verarbeiten. Das ist doch eigentlich die eigentliche Katastrophe. Und von daher bin ich doch recht aufgerüttelt von dem, was sie da über das Fairtrade-Siegel sagen.
Herr Hütz-Adams hat schon den Mund geöffnet und Luft geholt und...
Naja, wir haben weltweit so rund 5 Millionen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die Kakao anbauen. Davon über 3 Millionen alleine in Westafrika. Also aus der Elfenbeinküste kommen 40% der Ernte. Aus Ghana, jetzt die laufende Ernte ist sehr schlecht, aber normalerweise knapp 20%. Und in beiden Ländern sind es um 1 Million Familien, die als Kleinbauern, Kleinbäuerinnen vom Kakao leben. Dazu kommt eben nochmal Mittel- und Lateinamerika und Asien, Indonesien, Papua. Und die Einkommen haben sich bislang ausschließlich am Preis für Standardkakao orientiert, mit der Nische, die wir ja auch in der Runde sitzen haben, wo wesentlich mehr gezahlt wurde, immer schon. Und der Preis für Standardkakao wiederum wird an der Börse gemacht. Und wenn es eine gute Ernte gibt, fällt der Preis in den Keller. Und dann ziehen sich die Unternehmen dahinter zurück, dass sie sagen, ja, der Markt macht den Preis. Nicht wir, sondern der Markt. Das ist jetzt vorbei mit dem Lieferkettengesetz. Wir haben in Deutschland ja jetzt ein Gesetz, dass Unternehmen Menschenrechte garantieren müssen in ihren Lieferketten. Und wir haben jetzt, da werden wir gleich wahrscheinlich noch zu kommen, einen sehr hohen Kakaopreis. Wenn der wieder abstürzt, ist ganz klar, dass Kinderarbeit, Mangelernährung, Ausbeutung zunehmen werden. Wir brauchen also eigentlich ein Preisniveau, was existenzsichernd ist.
Richtig.
Es gab in Ghana und in der Elfenbeinküste 2018 Studien, die haben dann gezeigt, dass die durchschnittliche Familie bei der Hälfte von einem existenzsichernden Einkommen war. Und existenzsichernd ist schon basic. Also es geht jetzt nicht um Mittelstand oder so, sondern es geht um 3 Mahlzeiten, Kinder zur Schule, Gesundheitsversorgung kann ich mir leisten und ein paar Nebenkosten wie Transport oder mal telefonieren. Und obwohl es nur die Hälfte war, haben die großen Unternehmen immer sich darauf zurückgezogen, ja, der Markt macht den Preis.
Und ich drehe das mal rum, Herr Hötz-Adams. Was wäre denn dann ein fairer Preis, von dem Sie sagen würden, wenn ich in Deutschland Schokolade kaufe, das muss ich eigentlich mindestens zahlen, um davon ausgehen zu können, dass am Ende auch fair etwas ankommt?
Also wenn ich bei Massenschokolade bin, da haben wir vor ein paar Jahren, das war vor der jetzigen Inflation, mal ausgerechnet, dass eine Familie eigentlich einen Preis pro Tonne braucht von 3.000 US-Dollar, den sie für den Kakao kriegen auf der Farm. Als wir das ausgerechnet haben, lag der Preis bei der Hälfte. Ja, und wenn wir auf so ein Niveau kommen, dann habe ich zumindest schon mal so das Notwendigste abgedeckt, dann wird doch die Kinderarbeit drastisch sinken, weil ich habe das ja vorhin schon geschildert, Kinderarbeit ist nicht das, was die Familien wollen, die wollen ihre Kinder zur Schule schicken, unter anderem damit sie nie Kakaobauern und Bäuerinnen werden müssen. Ja, das zeigten Umfragen.
Aber dann nochmal, was heißt das für den Preis der Tafel hier? 50 Cent ist dann auf jeden Fall zu billig, aus Ihrer Sicht?
Das kommt drauf an. Also wenn ich bisher eine Tafel hatte, die im Preis, das nennt man ja Preiseinstand bei den Supermärkten, die Eigenmarke. Ne? Also ja und gut und günstig bei Rewe und Edeka und dann auch bei Lidl und so. Der Preiseinstand lag ja zeitweise bei 35 Cent vor ein paar Jahren. So, und dann ist er jetzt schrittweise hochgegangen. Das letzte, was ich im Supermarkt gesehen habe, ist 49 Cent. So, vielleicht, wenn ich das bei den Bauern verdopple, weil das bei den Bauern, was bei den Bauern jetzt ankam, war lange Zeit so um die 5 Cent pro Tafel, dann muss ich halt 5 Cent hochgehen. Aber das können sich die Menschen in Deutschland leisten. Mhm. Ja? Kakao, Schokolade ist eigentlich ein Luxusprodukt. Und warum darf eine Tafel Schokolade nur einen Bruchteil von dem kosten, was mich ein Bier in der Kneipe kostet?
Lassen wir jetzt mal so stehen. Frau Köhler-Fritsch, Sie hatten noch eine zweite Frage.
Ja, die zweite Frage war, was ist der Unterschied zwischen Ihrer Massenware und der Edelware? Das habe ich nicht verstanden.
Das gucken wir uns mal genauer an. Wir haben ja sozusagen auch einen Vertreter der Edelseite
genau.
hier.
Genau. Also unsere Marken, die wir vertreiben, sind sogenannte Bean-to-Bar-Hersteller. Das ist ein Begriff, der stammt aus Amerika. Von der Kakaobohne bis zur Schokoladentafel machen unsere Hersteller alles. Also die kaufen den Kakao ein, die rösten den, vermahlen den und können bestimmte Aromen rauskitzeln, ohne dass irgendein Zusatz drin ist von Vanille und Co. Und das kann man nur machen mit Spezialitäten-Kakao. Das heißt mit wirklich qualitativ hochwertigen Kakaobohnen. Diese Bäume und die Bohnen müssen natürlich gehegt und gepflegt werden. Die müssen auch richtig fermentiert werden. Also da steckt wirklich viel Arbeit dahinter und das muss dementsprechend auch bezahlt werden.
Was kommt denn am Schluss dann dabei raus, wenn ich jetzt als Endverbraucher das bei Ihnen kaufe? 50 Cent haben wir eben gehört, Einstandspreis
genau,
im
also
Supermarkt.
Da sind Welten dazwischen. Also wir machen auch bei uns halt Seminare und merken auch, dass die Leute dann nach dem Seminar wirklich gar nicht mehr die Supermarktschokolade kaufen, weil die direkt den Unterschied merken. Und Konsumkakao ist einfach flach von den Aromen her. Es ist ein einfacher Kakao, der kaum fermentiert ist oder sogar man teilweise auch gar nicht fermentiert wurde, was ein wirklich wichtiger Punkt ist, um Geschmack reinzubekommen in der Schokolade. Und natürlich ist der Preis dann auch ausschlaggebend.
Aber sagen Sie mal, so eine mittlere Hausnummer. Sie haben ja verschiedene Sorten, aber
ja, genau. Also wir liegen ganz, also um die, also im Schnitt sind es 6,90 € für 50 Gramm. So kann man es ungefähr rechnen. Okay. Und ich finde auch, die Preisfrage hatten wir jetzt gerade auch. Seit 1950 gibt es keine richtige Preissteigerung von Schokolade im Supermarkt. Die kostet im Schnitt immer 1 €. Man sollte schon viel mehr ausgeben für Schokolade. Das ist kein Luxusgut, das muss ich auch noch korrigieren, sondern es ist ein Genussmittel. Ja, also ganz wichtig, man genießt die Schokolade. Und das machen wir auch in anderen Bereichen wie Wein, Whisky und Co.
Dann gehen wir mal weiter zu Armin Schmitz, bedanken uns bei Frau Köhler-Fritsch in Leipzig. Und Herr Schmitz, guten Tag.
Guten Tag, ich nehme an, Sie meinen mich. Der Vorname war falsch, ist Axel, aber egal.
Dann machen wir das richtig. Herr so, Axel okay. Schmitz, so, jetzt sind wir bei Ihnen.
Ja, interessanterweise, seit ich jetzt bei Ihnen zuhöre, jetzt hat sich in den letzten Minuten ist im Grunde schon manches gesagt worden oder thematisiert worden, was ich einbringen wollte. Schlicht und einfach, dass ich es einfach eigentlich unerträglich finde, dass wir Luxusprodukte wie Schokolade, Kakao, aber auch Kaffee zu so sehr niedrigen Preisen hier erwerben können und uns dann noch Gedanken machen, wo wir ein Schnäppchen herkriegen oder oh Schreck, jetzt steigt der Preis um 10%, wenn man diese unerträgliche Ungleichheit betrachtet, wie wenig die da in Afrika verdienen und dass die kaum auskommen. Also ich denke dann immer, es ist im Grunde noch Verhältnisse wie im 19. Jahrhundert mit den reichen Kapitalisten, die oben auf dem Berg in der Villa saßen und unten das arbeitende Proletariat. Nur ist das heute weit auseinandergerückt. Wir sind die, denen es sehr gut geht und die sich solche Luxusprobleme machen und sich noch ein Täfelchen reinschieben und die da unten können noch nicht mal ihre Kinder zur Schule schicken. Das ist einfach drastisch und ist einfach nur ein Appell an alle, die das hören, eben wirklich bereit zu sein, mehr zu bezahlen für diese Sachen und auf jeden Fall auf fair gehandelte Ware zu achten. Eine Frage hätte ich in dem Zusammenhang gerne. Übrigens an Herrn Hütz-Adams insbesondere. Es hieß immer, GEPA in Wuppertal hätte besonders hohe Standards und wäre deswegen auch nicht im normalen Fairtrade-Siegel drin. Es gibt auch andere Hersteller wie Rapunzel, so Biohersteller, die sagen, sie machen für sich Fairtrade-Verträge mit ihren Lieferanten, ob das noch so stimmt und was da dran ist.
Herr Hütz-Adams.
Ja, das ist noch so. Also die GEPA zahlt deutlich mehr als Mindestpreis und als Prämie, als im Fairtrade-Standard vorgesehen ist. Und einige der Nischenhersteller machen das auch so. Nun muss man aber auch noch mal eins dazu sagen oder zwei Dinge. Das eine ist, über 90% der Welternte sind keine hochqualitativen Bohnen. Also es ist die Standardsorte Forastero und nicht das, wo meistens der Edelkakao herkommt, Trinitario oder Criollo. So, und das zweite ist, das Gros der Menschen erwartet einen bestimmten Kakaogeschmack, einen bestimmten Schokoladengeschmack, den er oder sie schon immer gewohnt ist. Und bei der GEPA wird Ihnen zum Beispiel auffallen, ja, die haben höhere Standards, aber die haben keine westafrikanischen Kakaos, Schokoladen im Angebot, bis auf ein bisschen Kamerun, was geografisch aber auch schon Zentralafrika ist. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass die sehr hohe Anforderungen an die Kooperativen und an die Qualität haben und die in Westafrika überhaupt nicht bedient kriegen. Wir haben nun mal diesen Massenmarkt von über 90% des Kakaos und wir haben auch über 90% der Schokoladenkonsumentinnen und Konsumenten, die an diesen Massengeschmack gewöhnt sind. Und da sind wir dann auch bei Mengen, die da verarbeitet werden. Also wenn ich die Schokolade kaufe, die aus einer riesigen Fabrik kommt, die wiederum von einem großen Händler bezieht und der wiederum hat in Westafrika für den Kakao deutlich mehr gezahlt als jetzt, dann bin ich eben nicht bei 5-6 Euro die Tafel, sondern ich bin bei 5 oder 8 Cent mehr die Tafel. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Marktsegmente und beide gibt's. Die GEPA bewegt sich eher in Richtung Edelkakao, weil sie es eben sagt, wir schaffen das in Westafrika für die Masse nicht, aber für die Masse brauchen wir eine Lösung.
Herr Schmitz, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Danke Ihnen für den Anruf und wir gehen weiter zu Herrn Rupp nach Tübingen, wenn ich das richtig sehe. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Herr Rupp.
Zu dem, was gerade der Hörer gefragt und der Experte geantwortet hat, passt mein Beitrag ja sehr, sehr gut. Denn ich hatte vor etlichen Jahren mal morgens noch im Bett gemütlich ausschlafend oder im Bett liegend einen sehr interessanten Vortrag zufällig im Internet gefunden von einem amerikanischen Professor namens Lustig oder Lastig, also deutscher Name, aber amerikanischer Professor, ich glaube sogar Harvard, der hieß oder heißt, den findet man immer noch bei YouTube, Sugar the Bitter Truth, also Zucker die bittere Wahrheit. Und der ging, glaube ich, sogar 1,5 Stunden und ich wollte eigentlich aufstehen und bin dann aber so gefesselt an diesem Beitrag hängen geblieben. Und seither habe ich meinen Zuckerkonsum deutlich verändert. Und jetzt komme ich eben zu dem Thema, dass in der, glaube ich, sogar per EU-Verordnung Schokolade nur Schokolade heißen darf oder sich nennen darf, wenn so und so viele Prozent, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zucker drin sind. Und wenn man eben sich mal diesen Beitrag anguckt von diesem amerikanischen Professor, dann wird man nicht mehr so gedankenlos Zucker, und gerade natürlich auch in Form von Schokolade, ja gern zu sich genommen, in sich reinstopfen. Und es gibt ja auf dem Markt inzwischen auch, weil ja Kakao an sich ein sehr, sehr, sehr gesundes Lebensmittel ist, da sind ganz viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren und alles mögliche andere, Flavonoide und so Zeug drin. Man findet eben auf dem Markt inzwischen auch Schokolade mit sehr, sehr hohem Anteil, bis zu 100%, 99%. Dann gibt es Sorten, die so alles komplett aus der Kakaopflanze, also ohne künstlichen oder ohne Industriezuckerzusatz, die dann halt 82% Kakao und 18% Zucker aus dem Fruchtzucker der Kakaofrucht enthalten. Und das ist natürlich eine Geschmacksumstellung, aber man weiß, dass man dann sich wirklich was Gutes tut. Die sind sehr, sehr teuer, diese Schokoladen. Aber dann ist es wirklich, wie Sie vorhin ja auch sagten, es ist ein Genussmittel. Und dann muss man halt das sich ein bisschen einteilen und nicht so oft essen. Dann ist es ja auch ein höherer Genuss, wenn man es sich ein bisschen einteilen kann.
Ich nehme diesen Aspekt und diese Anregung mal auf und spiele das mal nach Hamburg zu Frau Fischer. Auf der Tafel, da steht ja auch drauf, wie viel Zucker drin ist. Lohnt sich dieser Blick auf diese Zutatenliste?
Also es ist natürlich eine Geschmacksfrage, wie hoch man den Kakaoanteil oder den Zuckeranteil mag. Und ja, aus der Gesundheitsperspektive macht es natürlich auch Sinn, darauf zu achten. Ich würde allerdings sagen, wenn man Schokolade in einem Maße isst, was ja im Sinne einer ausgewogenen Ernährung noch sinnvoll ist, dann muss man da nicht zwingend auf den Zuckeranteil achten. Da kann man schon nach Geschmack gehen, weil wenn es bei ein paar kleinen Stücken Schokolade am Tag bleibt, dann ist egal, wie hoch der Zuckeranteil davon ist. Man nimmt dadurch ja nicht wahnsinnig viel Zucker auf. Wenn man jetzt die ganze Tafel isst, dann ist es natürlich wieder eine größere Menge Zucker. Aber das haben wir ja eben schon ein bisschen ausführlicher besprochen, dass das sowieso nicht die sinnvolle Art ist, Schokolade zu genießen. Und insofern, es lohnt sich immer, in die Zutatenliste zu schauen. Man muss aber jetzt nicht explizit bei der Schokolade anfangen, seinen Geschmack auf weniger süß umzutrainieren. Ich glaube, da sind andere Produkte, die man häufiger isst, deutlich sinnvoller.
Herr Fajani.
Ich wollte noch zur Zutatenliste zurückgreifen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, das gebe ich auch allen Verbrauchern immer weiter, sich die Zutatenliste genauer anzuschauen. Je kürzer, desto besser. Das heißt, bei einer dunklen Schokolade einfach Kakaobohnen, Kakaobutter und Zucker, mehr nicht. Sobald Sie sehen, da ist ein Zusatz von Soja, von Palmfett oder von natürlichen Aromen, Finger weg. Das ist ein Indiz für Massenware mit günstigem Kakao. Mhm. Also am liebsten bei dunklen Schokolade nur zwei Zutaten, also Kakao, Bohnen und Zucker, mehr nicht.
Da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, weil gerade das Thema Aromen sorgt natürlich für die Industrie dafür, dass die Schokolade von einer Marke immer gleich schmeckt und auch dafür, dass Menschen, die mit einer bestimmten Schokoladenmarke aufgewachsen sind, diesen Geschmack einfach dauerhaft präferieren, weil das der gewohnte Geschmack ist. Und das erreicht man nicht mit Kakao, wo der Geschmack wirklich nur aus dem natürlichen Produkt kommt. Aber es geht natürlich auch ein gewisses Erlebnis verloren, wenn man immer nur das aromatisierte Produkt isst und man erkennt dann am Geschmack auch nicht die eigentliche Qualität. Also da würde ich absolut zustimmen, wenn man da sozusagen einfach billige Fette verarbeitet, ein bisschen Kakao zusetzt und dann das Ganze mit Aromen auf einen bestimmten Geschmack bringt, dann ist es für die Industrie sehr günstig, aber für die Verbraucherinnen und Verbraucher kein hochwertiges Produkt. Und auch für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unbedingt günstig, weil man da dann vielleicht wieder einen bestimmten Markennamen mitbezahlt und davon hat man relativ wenig.
Ich fasse das mal zusammen. Mehr Mut auch mal zu ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen und Neues ausprobieren. Vielen Dank, Herr Rupp, für Ihren Anruf. Mit ins Studio gekommen ist meine Kollegin Britta Mersch, die ihre Mails, ihre Anrufe ein bisschen gesichtet hat, geschaut hat, welche Themen besonders häufig vorkommen. Was bildet sich da ab, Frau Mersch? Welche Fragen tauchen besonders häufig auf?
Also man kann ganz grundsätzlich schon sagen, dass viel Kritik kommt zu den Produktionsbedingungen, dass wirklich auch gefragt wird, kann man guten Gewissens eigentlich Schokolade kaufen, zu dem Preis, wie er eben im Supermarkt vorhanden ist. Wie erkennt man auch, was eine gute Schokolade ist? Und das ist ja vielleicht noch mal eine Frage, die vielleicht auch ganz interessant ist. Also was zeichnet denn wirklich eine gute Schokolade aus im Hinblick auf Inhaltsstoffe, auf Geschmack und so weiter, vielleicht auch auf Kakaogehalt, vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen.
Herr Fajani, fangen Sie an.
Gerne. Also die Zutatenliste hat ja schon bereits erwähnt, das ist das Wichtigste, also je kürzer, desto besser. Insbesondere der Zusatz Soja, also sobald Soja-Lecithin auf der Zutatenliste draufsteht, Finger weg, ist meine Empfehlung. Und natürliche Aromen. Das ist ein anderes Wort für Vanillin. Das wird aus Sägespänen gewonnen. Das ist, dient einfach darum, dass man tatsächlich Heißhunger bekommt auf Schokolade, also mehr isst auch am Ende. Und man muss auch schauen auf der Verpackung, woher stammt der Kakao. Also wir haben tatsächlich auch auf unserer Verpackung, es steht auch die Kooperative drauf, auch der Jahrgang, also wie beim Wein, dass man sieht, das ist die Ernte aus diesem Jahr. Und je mehr Infos auf der Verpackung stehen, je transparenter der Produzent ist auf der Verpackung, desto besser ist es tatsächlich und da würde ich auch dann zugreifen.
Wie sieht's aus mit dem Thema Schadstoffe? Diese Frage kam auch noch auf, also Mineralölrückstände etc. Wie kann man die vermeiden oder wie kann man da erkennen, was in den Schokoladen sonst noch drin ist, was nicht reingehört?
Das ist schwierig tatsächlich zu sehen von außen. Da geht's um die Produzenten selbst, dass sie das auch kontrollieren oder wir machen auch selbst Tests und schauen, was ist in der Schokolade drin. Und auch Thema Cadmium ist auch ein großes Thema gewesen in der Vergangenheit. Und das geht tatsächlich nur mit Tests, dass man sowas ausschließen kann.
Frau Fischer, ich gebe das mal an Sie weiter und drehe das ein bisschen. Würden Sie sich im Grunde ein Schokoladenetikett ähnlich wie bei gutem Wein wünschen, wo man sieht, aus welchem Betrieb der kommt, welche Lage, solche Dinge?
Klar, das würde eine hohe Transparenz bieten und ich denke, das würde auch das Interesse an so diesen hochwertigeren Schokoladensorten einfach erhöhen, wenn man sozusagen auch auf den normalen Schokoladen immer sehen würde, aha, das ist ja eigentlich alles die gleiche Massenware und ganz konkret sehen könnte, aha, so hebt sich eine besondere Schokolade von einer konventionellen Schokolade ab. Und bei diesem Schadstoffthema würde ich zustimmen, dass man sich da am besten auf aktuelle Testberichte von den typischen Organisationen verlässt. Aber ich denke, dass da Bio auch ein Thema ist, weil zumindest die Pestizide, die im Anbau genutzt werden, die sind bei Bioprodukten einfach deutlich geringer. Und das zeigen auch immer wieder Untersuchungen, jetzt nicht speziell bei Schokolade, aber generell bei Obst- und Gemüse angebauten Produkten aus der Landwirtschaft, dass die Bioprodukte generell deutlich besser abschneiden, was Pestizideinsatz und auch die übrigen Pestizide, die Rückstände angeht, dass Bio einfach die bessere Wahl ist.
Herr Hütz-Adams.
Ja, für Bio wollte ich auch noch kurz eine Lanze brechen. Also in Westafrika kommt rund ein Drittel der arbeitenden Kinder mit Pestiziden in Berührung und zum Teil sind Pestizide zugelassen noch, die in Westeuropa längst verboten sind, die aber zum Teil noch von hiesigen Unternehmen dahin exportiert werden. Ja, also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Aber die Transparenz im Sektor muss steigen. Also da kommen jetzt verschiedene Dinge zusammen. Die EU hat ein Gesetz erlassen, das sich Entwaldungsfreiheit garantieren muss, unter anderem bei Kaffee, Palmöl, aber eben auch bei Kakao. Das heißt, die Ketten müssen transparenter werden, wenn ich den Kakao noch in die EU einführen will. Das Zweite ist, ich habe das ja schon angesprochen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zu den Menschenrechtsverletzungen. Das wird nochmal dafür sorgen, dass auch bei der Massenware aus Westafrika ich Wege transparenter machen muss. Mhm. Ein dritter Faktor ist, da haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen, wir haben ja gerade explodierende Kakaopreise wegen der Missernte in Westafrika, hervorgerufen durch Klimawandel, aber auch verstärkt durch die massive Abholzung, nicht zuletzt zum Anbau von Kakao. Und aber auch durch die Armut der Bauern und Bäuerinnen, durch die niedrigen Preise die letzten Jahre. Die haben sich einfach keine Dünger und Pestizide mehr leisten können. Und das schlägt auf die Produktivität dann bei der Massenware durch. Wir haben jetzt gerade einen Kakaomarkt, der, wenn man sich die Börsenpreise anguckt, für die nächsten 2-3 Jahre deutlich höhere Preise haben wird als die letzten Jahre. Und ich appelliere an die Unternehmen, dies als, ja, als Chance zu sehen, ja, als ein Zeitfenster, in dem ich mich daran gewöhne und auch die Kunden und Kundinnen daran gewöhne, ein paar Cent mehr zu zahlen für den Kakao, für die Schokolade. Und wenn dann nach guten Ernten die Preise wieder kippen sollten, ich über transparente Lieferketten langfristige Verträge mit Kooperativen schließe, über Preise, die existenzsichernd sind und die ermöglichen, dass keine Kinderarbeit da ist.
Das sind die politischen Forderungen, die sich so ein bisschen aus unserer heutigen Sendung ergeben. Ich gehe nochmal, glaube ich, in die Praxis zurück, nach Glückstadt zu Herrn Mattke. Guten Tag.
Hallo, ja, Hans Mattke. Guten Tag.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen?
Ich höre die Sendung über die Schokolade mit großem Interesse. Ich bin selber Produzent von biologischen Backwaren. Wir produzieren sozusagen tiefgekühlte ökologische Backwaren, unter anderem Paar Schokolade und vegane Schokocroissants und solche Dinge. Und vor 2 Jahren in etwa habe ich gehört von einer Initiative von Henrik Reimers, der quasi durch Ghana, ich glaube, gewandert ist und dort den Entschluss fasste in Ghana. Und das ist jetzt eigentlich der eigentliche Aspekt, über den ich kurz berichten wollte, in Ghana selber eine Schokolade herzustellen und nicht wie bisher zu, ich wahrscheinlich 99%, die Kakaobohne zu wenig Geld nach Europa einzuführen, die dort zu verarbeiten und die Wertschöpfung sozusagen in Europa zu haben und nicht dort, wo der Kakao sozusagen wächst.
Darf ich mal dazwischen grätschen? Wenn Sie das sozusagen Ihren Kunden, wenn ich das richtig verstehe, verkaufen Sie ja Backwaren und genau, müssen Ihren Kunden dann ja auch sagen, es wird jetzt teurer.
Ja, genau. Wir mussten sozusagen, als wir dann vor 2 Jahren von Fair Afrique, so heißt die Unternehmung, die ist gegründet über Crowdfunding in Ghana. Mhm. Und dann mussten wir erstmal, um das Projekt mit zu fördern, Preise in Kauf nehmen, die wir im Grunde nicht wirklich an die Kunden weitergeben konnten. Da haben wir aber gesagt, okay, das machen wir. Wir mussten das Verarbeitungsschokolade, also Schokostäbchen und solche Schokotropfen, die in einer unglaublich guten Qualität zu uns gekommen sind, besser wie das, was wir sozusagen an Verarbeitungsschokolade von europäischen Herstellern bisher gekauft haben. Viel besser. Das war eigentlich nochmal der Kick, weil wir gesagt haben, die Schokolade ist auch noch so gut. Und dann haben wir das sehr teuer eingekauft in kleinen Mengen, zu damaliger Zeit vor 2 Jahren ungefähr 2 Tonnen. Dann hat sich sozusagen die Produktion in Ghana so weit stabilisiert und die haben sozusagen ihre Dinge gut hingekriegt. Und so mittlerweile kaufen wir zu vergleichbaren Preisen ein, ein bisschen teurer wie bei den europäischen Herstellern der Schokolade.
Da höre ich raus, sozusagen der Blick auf die Lieferkette lohnt sich aus Ihrer Sicht. Nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch moralisch und von der Nachhaltigkeit her.
Naja, stellen Sie sich vor, es bleibt eben sozusagen einfach nicht 7 Cent pro Kakaokilo in Ghana, sondern 70 Cent in etwa in Ghana. Das heißt, dort gibt es qualifizierte Arbeitsplätze, mittlerweile 200. Da werden Leute ausgebildet, das ist die Produktion dort ist standardisiert nach Food-Standard, sodass wir eine sehr, sehr hochwertige Qualität kriegen. Und wir können das tatsächlich an unsere Kunden weitergeben, auch weil die Qualität der Schokolade so unglaublich gut ist.
Ist ein ermutigendes Beispiel, Herr Fajani,
ja,
oder?
Genau, also das ist ein super Ansatz. Also wenn der Kakao tatsächlich im Anbaugebiet direkt produziert wird, weiterverarbeitet wird in Schokolade. Wir sind auch jetzt dabei, jemanden aus Indien zu importieren, der wirklich in Indien eine eigene Kakaoplantage besitzt und vor Ort direkt den Kakao verarbeitet. Das nennt sich Tree to Bar, also von der Kakao. Vom Kakaobaum bis zur Schokoladentafel macht er alles. Das ist die nachhaltigste Form, Schokolade zu produzieren.
Herr Mattke, danke Ihnen für den Anruf und ich gehe nochmal zu Britta Mersch.
Grundsätzlich kommen aber immer wieder doch Fragen auch zum Preis. Also kann man das, so ein Engagement, auch wirklich am Preis ablesen? Oder ist es vielleicht auch so, wenn der Preis von Schokolade steigt, dass er einfach steigt, weil die Gewinnmarge des Unternehmens steigen soll? Also das ist so eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Also was ist jetzt wirklich ein angemessener Preis? Manche fühlen sich eben auch veräppelt, die sagen, ich zahle jetzt mehr, aber die Tafel ist eigentlich kleiner geworden, dünner geworden, schmaler geworden. Also wie kann man da auch ein faires Angebot erkennen?
Das ist tatsächlich relativ schwierig, am Preis ein faires Angebot zu erkennen, weil wir haben es eben schon angeschnitten, der Preis hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Gerade bei den großen Firmen sind da große Teile auch Marketingkosten oder eben ja, Kosten, die in das große Unternehmen fließen und nicht zu den Landwirtinnen und Landwirten, die den Kakao anbauen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die vorhin angesprochenen Kakaosorten von eben kleineren Herstellern, die wirklich einen direkten Kontakt zum Landwirt haben. Und das sind natürlich auch teurere Sorten. Aber insofern ist es schwierig, direkt am Kakao, direkt am Preis festzumachen, wie fair das Produkt ist. Und zwar sowohl mit Hinblick auf den Verbraucherpreis als auch mit Hinblick auf die Erzeuger.
Es gab ja auch schon das Thema Siegel und da fragen dann auch Hörerinnen und Hörer, was bedeutet denn das eine Siegel, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel eine Biomarke habe, ist denn damit auch automatisch verbunden, dass ich weiß, die Arbeitsbedingungen stimmen, also dass zum Beispiel keine Kinderarbeit stattgefunden hat. Also lässt ein Siegel auch auf das andere schließen oder muss man jedes Siegel dann immer einzeln kennen und einzeln beurteilen?
Herr Hütze-Adams.
Ich muss leider die Siegel einzeln kennen. Also wenn ich ein EU-Biosiegel habe, habe ich ganz schwache Sozialstandards. Wenn ich ein Naturland-Biosiegel habe, habe ich sehr hohe Sozialstandards. Das zeigt aber auch nochmal, dass dieser Label-Dschungel uns nicht weiterführt, sondern dass die gesetzlichen Regulierungen hier greifen müssen. Wie kann es eigentlich sein, dass der Import von Kakao, der Cadmium enthält, weil er unsere Gesundheit gefährdet, verboten ist, während wir nicht einen Kakao-Container voller Kakao habe und kann nachweisen, da ist Kinderarbeit drin, dass das bis vor kurzem nicht strafbar war? Also das muss man sich, also welche Wertigkeit haben wir in den Produkten? Das ist so das Grundproblem, was weit über Kakao hinausgeht. Und bei den Preisen ist es dann tatsächlich so, dass Preise auch sehr stark davon abhängen, wie das Marketing der Firma aussieht. Wenn man sich die Werbeausgaben der großen Schokoladenunternehmen anschaut, dann ist das oft höher als das, was die weltweit für Kakao ausgeben.
Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, sich über diese Siegel zu informieren? Also gibt es da eine Homepage, die man sich anschauen kann? Hier wurde auch zum Beispiel nochmal speziell nach dem UTZ-Siegel gefragt. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ne? Man sieht das immer auf den Verpackungen. Ich glaube, man sagt UTZ. Gibt es da eine Möglichkeit, auch auf eigene Faust zu recherchieren?
Das Problem bei den Labels ist, also wir haben da bei Südwind mehrere Studien zugemacht. Sie kriegen immer die Kriterien der Siegel hingelegt. Und da steht dann auch ganz klar, Kinderarbeit ist verboten. Ob das nur Fairtrade oder UTZ oder Rainforest Alliance sind, die sind nur mittlerweile die beiden letzteren miteinander fusioniert. Aber sie kriegen ganz wenig Informationen darüber, wie ist die Wirkung für die Bäuerinnen und Bauern. Verdienen die jetzt mehr? Können die Kinder wirklich in die Schule schicken oder müssen sie einfach nur besser verstecken, falls tatsächlich mal ein Auditor vorbeikommt bei der Arbeit? Also der Impact, also diese ganze Siegeldiskussion, dieser Wald von Siegeln, das ist ja die Ablenkung dafür gewesen, dass wir keine gesetzliche Regelung haben und ist ein Abladen der Verantwortung auf die Verbraucher und Verbraucherinnen. Und es muss so sein, und das kriegen wir jetzt gesetzlich ja auch nach und nach, dass die Unternehmen mir garantieren, dass sie Menschenrechte einhalten. Das kann nicht mein Job sein. Für wie viele Produkte soll ich das machen?
Ergänzung, Frau Fischer?
Ich kann da nur absolut zustimmen. Also die Verantwortung muss da eben von den Unternehmen ernst genommen werden und das muss eben offensichtlich gesetzlich reguliert werden, weil die Unternehmen es von sich aus einfach bisher versäumt haben, das tatsächlich zu tun. Ansonsten würde ich aber auch sagen, bei aller Kritik an verschiedenen Siegeln, dass trotzdem solche Siegel häufig ein besser als das ungesiegelte sind. Und das darf man nicht vergessen beim Einkauf, dass die Siegel eben schon eine gewisse Orientierung in die richtige Richtung geben. Dass man sozusagen nicht die Kritik an den Siegeln über die gesamte Kritik an diesem sehr intransparenten, sehr schwierigen Markt stellt. Das wiederum gilt aber natürlich nicht für diese kleinen Hersteller, die diesen sehr direkten Kontakt haben, aber die sind ja am Markt eher der kleine Teil und insofern ist mit Siegel beim Einkauf schon häufig besser als ohne Siegel.
Also ich glaube nicht, dass die Unternehmen selbst das umstellen können oder wollen. Also ich glaube, dass das aus der Politik kommen muss. Also es muss tatsächlich irgendwie ein Mindestpreis gegeben sein oder wie gesagt, das sollte auch transparent sein im Lieferkettengesetz, wo ja der Kakao stammt. Und dann auch in den Ländern selbst muss tatsächlich auch was geändert werden, insbesondere in der Elfenbeinküste. Da ist das so viel Geld, wird da erwirtschaftet mit Kakao, aber es kommt nicht beim Volk an. Das ist halt das ein großes Fragezeichen. Wieso nicht? Das ist.
Gibt es denn ein oder zwei Länder, bei denen Sie jetzt sagen würden, aus denen kann man quasi bedenkenlos Kakao beziehen, weil man einfach weiß, dass dort die Bedingungen flächendeckend gut sind?
Also Ecuador, Peru würde ich sagen, das sind so Regionen, wo man sicher sein kann. Belize tatsächlich auch. Also in dem Raum. Wir haben persönlich tatsächlich auch kein Kakao aus der Elfenbeinküste oder wir haben nur aus Tansania und Uganda Kakao im Portfolio. Und Elfenbeinküste ist bei uns ein großes No-Go.
Ja, ich wäre sehr vorsichtig mit den Ländern. Ich habe tatsächlich mal ein Länderrating gemacht nach dem Lieferkettengesetz und eine Risikoanalyse. Und tatsächlich in Ecuador sind die Zustände besser, aber Ecuador ist eines der gewerkschaftfeindlichsten Länder überhaupt. Hat auch jetzt eine neue Regierung. Das ist der Sohn von einem Bananenmilliardär. Also bei größeren Plantagen wäre ich auch in Ecuador vorsichtig, aber die Preisschwelle, in der sie sich bewegen, ist ja eh eine ganz andere. Also das lässt sich nicht vergleichen. Mhm. Von daher, also ich würde keine Länderdinge abgeben, zumal wenn ich nicht mehr in der Elfenbeinküste kaufe. Es hängen 1,3 Millionen Familien in diesem Land am Kakao, 30% der Staatseinnahmen. Ja, das wäre eine Katastrophe, wenn dieses Land seinen Kakao nicht mehr absetzen könnte. Andererseits, da sie 40% der Welternte haben, sie werden immer Leute finden. Die Frage ist, was dafür bezahlt wird. Ja.
Was immer auch noch auftaucht, sind Fragen ganz grundsätzlich zur Schokolade. Also zum Beispiel die Frage, ist dunkle Schokolade gesünder als helle? Und wenn ja, warum?
Frau Fischer, können Sie?
Also dunkle Schokolade ist tatsächlich gesünder als helle Schokolade, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man Schokolade als Genussmittel isst, in kleinen Mengen, die man wirklich genießt und nicht verschlingt, dann macht es, dann kann man ruhig auch zu der süßeren Schokolade greifen. Spannend ist für Leute, die sich vegan ernähren, dass dunkle Schokolade eben häufig von sich aus vegan ist, weil es eben keine Milchschokolade ist. Es gibt auch mittlerweile einige so süßere Schokoladensorten, die ohne Milch oder ohne tierische Zusätze hergestellt werden. Aber das ist für einige Leute auch eine gute Nachricht, dass man da bei der dunklen Schokolade einfach häufig auf der sicheren Seite ist.
Also die veganen Schokoladen werden doch immer besser, um da mal eine Lanze zu brechen. Aber nochmal zu der süßen Schokolade. Also meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich eine süße Schokolade aufmache, kann ich nicht aufhören zu essen. Und eine 100-Gramm-Tafel hat 50 Gramm Zucker. Wenn ich eine dunkle Schokolade aufmache und habe was Hochwertiges, dann esse ich 2, 3 kleine Stückchen. Das Problem ist, dass ich da dann eventuell ein Gläschen Wein zu trinke, weil die Kombination so gut schmeckt und ob das dann wieder so gesund ist. Aber es, also die Zuckerfrage ist schon was, wo der Sektor auch Angst vor hat. Ja, also der Kakaosektor weiß, dass dieser hohe Zuckergehalt reinspielt in die Diskussionen, die wir über Gesundheit zunehmend über Zucker haben.
Ist es denn so, dass es auch vielleicht Schokoladen gibt, die für Diabetiker oder Diabetikerinnen besonders geeignet sind? Die Frage tauchte auch noch auf.
Also bei uns ist einer der Bestseller, die sind die 100-prozentigen Schokoladen. Also die sind komplett ohne Zucker und schmecken sensorisch tatsächlich eher wie eine 70-prozentige Schokolade, vergleichbar aus dem Supermarkt, von den Aromen her und vom Säuregehalt her. Und ansonsten als Alternative geschmacklich gibt's ja noch Stevia, Kokosblütenzucker, aber die sind geschmacklich, das finde ich schwierig.
Frau Fischer?
Also so sehr dunkle Schokoladen sind auf jeden Fall also mit diesem über 90 oder 100-prozentigen Kakaoanteil sind auf jeden Fall ein sehr besonderes Geschmackserlebnis. Also würde ich aus der eigenen Erfahrung sagen, das hat wenig zu tun mit dem, was man von einer Vollmilchschokolade schmeckt. Aber es ist einfach, es ist sehr spannend, weil es eben ein sehr besonderer Geschmack ist. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ich bin im Thema Diabetes zu wenig drin, als dass ich da jetzt gerne konkrete Empfehlungen aussprechen würde.
Eine Hörerin hat noch eine etwas spezielle Frage. Sie sagt, sie hat eine Nussallergie. Sie darf eigentlich nur Vollmilchschokolade essen und ihr fällt auf, dass seit einigen Monaten in vielen Sorten Schokolade immer Haselnussmasse mit drin ist. Ist das ein neuer Trend und wenn ja, warum macht man das?
Sind das aufgefallen, Frau Fischer oder Herr Jani?
Also Haselnussmasse ist eigentlich eher bei Nougat-Schokolade drin oder bei Haselnuss-Schokoladen, das wäre mir jetzt neu, dass das in dunkler Schokolade vermehrt jetzt drin ist.
Hätte ich auch eher den Füllungen von Schokolade zugeordnet. Das ist natürlich möglich, dass es da gerade ein bisschen einen Trend in diese nussigere Richtung gibt. Aber da muss man tatsächlich dann bei Allergien auf die Zutatenliste achten, weil ja, das ist eben genau die Stelle, die einem da für das konkrete Produkt Aufschluss gibt.
Dann lese ich zum Schluss dieses Blicks in die Hörerinnen und Hörerzuschriften und Anrufe noch eine Mail vor von Karin Nolte, die schreibt, also in meiner Kindheit und Jugend war Schokolade etwas Besonderes und keine Massenware und deswegen muss Schokolade einfach hier mehr kosten und nicht weniger. Natürlich muss das auch bei den Bauern in den Ländern ankommen. Punkt aus, fertig und 3 Ausrufezeichen. Viel Nicken hier am Tisch, die Daumen gehen hoch. Vielen Dank, dass Sie sich alle beteiligt haben. Ich würde gerne in einer letzten Runde ganz kurz von Ihnen noch Ihr Lieblingsschokoladenrezept oder vielleicht Ihren Lieblingsschokoladengeschmack erfahren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Richtungen. Es wird auch viel Neues kreiert in letzter Zeit. Frau Fischer, mögen Sie anfangen? Gibt es da irgendwas?
Also derzeit gibt es ja einen sehr großen Trend zu Schokoladen, die auch eine salzige Komponente haben. Das ist auf jeden Fall was gerade ziemlich angesagt ist. Und das würde ich auch sagen, lohnt sich zu probieren. Aber derzeit liegt bei mir eine Schokolade mit über 90% Kakaoanteil in der Schublade. Und die finde ich auch ganz toll.
Herr Hütz-Adams.
Ja, ich möchte mich da an dem einen anschließen. Es gibt ja auch in den Niederlanden mit Tony Chocolonies ein Unternehmen, was versucht hat, den Markt aufzurollen und vernünftige Preise zu zahlen. Die haben eine Salz-Karamell-Mischung mit einem wahrscheinlich kultivarischen Kakao, den ich sehr lecker finde. Es kann aber auch mal die Rauschschokolade mit 80% sein, die auch definitiv nicht bitter, aber intensiv ist. Also das ist auch ein Geschmackserlebnis.
Herr Fajani.
Bei mir ist es immer launenabhängig tatsächlich. Also, aber,
Sie sitzen auch an der Quelle. Und
genau, da habe ich die Qual der Wahl. Aber aktuell ist es die Schokolade von Swedish Cacao Company. Das ist eine, die nennt sich Coffee Break. Also es ist eine dunkle Vollmilchschokolade mit Kaffee und Zimt. Die schmeckt wirklich sensationell.
Das Schlusswort dieser Sendung zum Thema Schokolade, der schokoladigste Marktplatz des Jahres bisher. Ich danke allen, die angerufen haben, die sich beteiligt haben mit Mails, mit Anrufen, mit Ideen und Fragen. Ganz besonders aber Jana Fischer von der Verbraucherzentrale in Hamburg, Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut in Bonn und Hisham Ferjani, Gründer bei Schokodealer, ebenfalls in Bonn. Danke Ihnen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Vielen Dank.